Vor einem Dreivierteljahr habe ich angefangen, über Psalm 127 zu predigen. Und jetzt endlich wollen wir den Rest betrachten. Schlagt also gern auf zu Psalm 127. Und ich lese uns die Verse 3 bis 5. Psalm 127, Verse 3 bis 5. Hört das Wort des Herrn. Ein Wallfahrtslied. Ich lese es nochmal kurz den ganzen Psalm vor. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Und jetzt unser Predigttext. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne. Eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir flehen, dass du jetzt wirkst, dass deine Wahrheit verkündigt wird und dass wir alle deine Wahrheit annehmen im Glauben. Herr, ich werde Dinge sagen, die gegen das geht, was die Welt lehrt, und ich werde Dinge sagen, die wahrscheinlich auch bei uns in der Gemeinde für einige schwierig anzunehmen sind. Herr, mögest du darüber wachen, dass nur deine Wahrheit verkündigt wird, und mögest du selbst dafür sorgen, dass wir im Glauben annehmen, was du sagst, und danach tun. Herr, heilige und verändere uns, damit wir immer mehr so denken, wie es dir entspricht, und leben, wie es dich ehrt. Wir beten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun, vor einem Dreivierteljahr hatte ich über die ersten beiden Verse dieses Psalms gepredigt. Und so lange hat es gedauert, bis ich mich jetzt bereit fühle, weiter zu predigen. Na, es kamen noch andere Dinge dazwischen, aber ich hatte damals vor einem Dreivierteljahr ein paar einleitende Worte gesagt, die sich auf den ganzen Psalm beziehen. Und da ich vermute, dass ihr kein so gutes Gedächtnis habt, dass ihr euch daran noch erinnert, wiederhole ich noch ein paar kleine Gedanken daraus. Wir hatten nämlich zum einen festgestellt, dass man beim Lesen dieses Psalms ein wenig verwirrt sein könnte, weil es so scheint, als ob er in zwei Teile verfällt, die nichts miteinander zu tun haben. Im ersten Teil geht es um Häuser bauen und Städte bewachen, und dann geht es plötzlich um Kinder. Und wir wollen die Frage uns anschauen, wie das zusammenpasst. Eigentlich wollte ich darauf länger eingehen. Ich habe dann gemerkt, dass da noch so viel anderes ist, was ich sagen will, dass ich darauf nur kurz eingehen werde, aber ich werde das kurz erwähnen. Und dann hatten wir zum anderen gehört, wie wichtig es ist, dass die Wahrheiten, die dieser Psalm enthält, unser Denken verändern. Denn das, was wir in diesem Psalm lesen, das geht gegen das, was die Welt uns lehrt und gegen das, was wahrscheinlich auch viele von uns einfach so glauben und annehmen. Denn ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und in der einen oder anderen Weise sind wir geprägt vom Zeitgeist. Und auch unser Denken ist beeinflusst von dieser gottlosen Welt um uns herum. Und da ist es so wichtig, dass wir bereit sind, unser falsches Denken verändern zu lassen durch Gottes Wort. Wir hatten gehört, dass dieser Psalm vor 3000 Jahren geschrieben wurde, und zwar von König Salomo, dem weisesten Menschen, der jemals gelebt hat und jemals leben wird. Und das allein sollte schon reichen, dass du wirklich gut zuhörst und dass du nicht vielleicht denkst, du wärst weiser als Salomo, als der weiseste Mensch, ja, sondern dass du lernst von seiner Weisheit. Und nun sind es ja auch nicht nur einfach Worte Salomos, sondern es ist ja mehr als das, es sind Worte Gottes, Worte unseres Herrn Jesus. Und er sagt, er ist mehr als Salomo. Er ist weiser als Salomo, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Und was geschrieben steht in seinem ausgehauchten Wort, ist Wahrheit. Und deshalb, wenn wir heute hören, was unser Herr zu sagen hat zum Thema Kinder, dann wollen wir lernen von ihm. Dann wollen wir unser Denken verändern, damit es in Einklang ist mit seinem Denken. Denn als Christen ist es unsere Berufung, unserem Herrn Christus ähnlicher zu werden. Und dazu müssen wir lernen von Christus. Wir müssen unsere Gesinnung erneuern, damit wir biblisch denken, christusgemäß denken. Und wenn etwas in deinem Denken noch geprägt ist von der Welt und nicht von dem, was in Gottes Wort steht, dann musst du bereit sein, das zu ändern, auch wenn es schwerfällt. Ich hatte schon in der ersten Predigt gesagt, dass ich Dinge sagen werde, die einigen von uns nicht gefallen werden, über die sich einige von uns wahrscheinlich sogar ärgern werden. Und ich kann das nachvollziehen, denn es fällt schwer, diese Verse mit all ihren Auswirkungen tatsächlich anzunehmen im Glauben. Ja, denn wenn wir diese Verse wirklich so annehmen, dann hat das große Auswirkungen auf unser Leben, Auswirkungen, die wir vielleicht nicht wollen. Aber wenn das, was ich heute sage, Gottes Wort entspricht, dann bitte ich dich, dass du nicht dagegen kämpfst, sondern dass du es annimmst im Glauben. Dann erneuere deine Gesinnung, dein Denken, damit du immer mehr so denkst und so lebst, wie es Christus ehrt, und vertraue darauf, dass er dich dafür segnen wird. Lass uns also Vers 3 betrachten. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Siehe, immer wenn in der Bibel ein Satz beginnt mit siehe, dann bedeutet das, dass Gott will, dass wir ganz genau hinsehen, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit lenken auf das, was jetzt kommt. Denn das, was jetzt kommt, ist erstaunlich und wert, dass wir ganz genau darüber nachdenken. Und deswegen hör genau zu, was dir Gott nun zu sagen hat. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Seht ihr, hier wird übrigens schon klar, wie der erste Teil des Psalms mit dem zweiten zusammenpasst. Denn der erste Teil fließt ganz natürlich in den zweiten über. Denn der Vers 2 endete mit, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Ja, was gibt Gott seinem Geliebten im Schlaf? So viel? Aber siehe, das Erstaunlichste und Wundervollste, was Gott uns im Schlaf gibt, sind Söhne. Ist die Leibesfrucht. Johannes Calvin schreibt, alle Ordnung in der Welt, staatliche und wirtschaftliche, besteht nicht durch der Menschen Eifer, Arbeit und Rat, sondern allein durch Gottes Segen. Das ist das, was wir gehört haben im ersten Teil des Psalms. Und er schreibt weiter, der Nachwuchs des menschlichen Geschlechts ist sonderlich sein Geschenk. Ja, alle menschliche Arbeit und Anstrengung und Mühe ist vergebens, wenn der Herr nicht handelt. Wenn jemand baut und es gelingt, dann war es der Herr, der gebaut hat. Wenn jemand bewacht und es gelingt, dann war es der Herr, der bewacht hat. Wenn jemand irgendetwas arbeitet, irgendetwas tut und es gelingt, dann war es der Herr, der es getan hat. Und wenn du bei deiner Frau liegst und 9 Monate später gebärt sie ein Kind, dann war es der Herr, der es getan hat. Gott gibt uns so viel im Schlaf, aber sein besonderes Geschenk sind Kinder. Nicht nur Söhne, sondern auch Töchter. Denn wenn es hier heißt, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, dann schließt sich sofort an eine Belohnung, die Leibesfrucht. Also auch Töchter gehören dazu, auch Töchter sind Leibesfrucht. Und Gott gibt uns Kinder im Schlaf. Oder hat einer von euch sein Kind selbst zusammenbauen müssen? Nein, er ist es, der die Kinder webt im Leib der Mutter. Er macht die Arbeit. Während Vater und Mutter schlafen oder irgendwas anderes tun, bildet Gott einen neuen Menschen im Mutterleib. Er schenkt Kinder im Schlaf. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jedes einzelne Kind ganz konkret von Gott gemacht ist. Denn wir neigen dazu, auch wieder von unserer Gesellschaft geprägt, wir neigen dazu zu meinen, dass Gott es einmal so eingerichtet habe, dass, wenn Ei und Samenzelle verschmelzen, ein automatischer Prozess in Gang gesetzt wird, aus dem dann ein Kind entsteht. Als wäre das ein rein biologischer Vorgang. Aber das ist nicht zutreffend. Gott webt aktiv und ganz konkret jedes einzelne Kind im Leib seiner Mutter. Es ist kein Zufall, ob der biologische Prozess nun zum Erfolg führt oder nicht. Es ist Gott, der jedes einzelne Kind macht. Jedes Kind ist Gottes Werk. Gott ist Quelle und Urheber des Lebens, wie Luther es ausdrückte. Und Gott, der die Kinder macht, er bezeichnet Söhne als Erbe und die Leibesfrucht als Belohnung. Diese beiden Begriffe, Erbe und Belohnung, vermitteln vor allem zwei Dinge. Erstens, es handelt sich um eine freiwillige Gabe. Und zweitens, es handelt sich um eine gute Gabe. Und über diese beiden Dinge wollen wir nachdenken. Erstens, eine freiwillige Gabe. Wenn Kinder ein Erbe und eine Belohnung vom Herrn sind, dann sind sie eine freiwillige Gabe Gottes. Ein Erbe kann man sich nicht verdienen, es kann einem nur geschenkt werden. Das Erbe ist in der Hand des Erblassers und er bestimmt den Erben nach seinem Wohlgefallen. Auf eine Belohnung hat man keinen Anspruch. Der Belohner entscheidet, ob er eine Belohnung gibt und wie hoch sie sein soll. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir über Kinder verstehen wollen. Sie sind eine freiwillige Gabe von Gott. Dies wird auch in anderen Stellen der Schrift deutlich. So heißt es zum Beispiel über die Begegnung zwischen Esau und Jakob in 1. Mose 33, Abvers 5. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Kinder sind ein Gnadengeschenk Gottes. Weder auf Gnade noch auf ein Geschenk hat man einen Anspruch. Es steht im Willen des Begnadigenden, ob er Gnade übt, und im Willen des Schenkers, ob er ein Geschenk gibt. Wie viele Menschen haben versucht, sich durch ihre eigene Kraft Nachkommen zu schaffen und sind gescheitert. Napoleon zum Beispiel, er konnte mit all den sündigen Bemühungen, die er in dieser Beziehung unternahm, und er unternahm viele davon, er konnte sich doch keine Dynastie gründen. Vor über 300 Jahren drückte der Pastor und Bibelkommentator Matthew Henry es so aus, Kinder sind Gottes Gabe, wenn sie verweigert werden, ist es Gott, der sie verweigert. Wenn sie gegeben werden, ist es Gott, der sie gibt. Das bedeutet also, dass wir keinen Anspruch darauf haben, dass Gott uns Kinder schenkt. Es ist ganz allein Gottes Entscheidung, ob er uns Kinder schenken will oder nicht. Und wenn er dir schon Kinder geschenkt hat, hast du keinen Anspruch darauf, dass er dir mehr Kinder schenkt. Es ist ganz allein Gottes Entscheidung, wie viele Kinder er dir schenken will. Das heißt zum einen, dass du Gott bitten musst um Kinder. Denke daran, das ist nicht einfach nur ein biologischer Ablauf. Du tust nicht einfach, was nötig ist und dann klappt es vielleicht oder auch nicht. Nein, es ist Gott, der den Mutterleib verschließt oder den Mutterleib öffnet. Er ist es, der Kinder schenkt. Also musst du auch ihn darum bitten, dass er es tun möge. So wie Hannah betete zum Herrn und er sie erhörte und ihr einen Sohn schenkte und sie ihn Samuel nannte, das heißt vom Herrn erhört. Und wenn Gott dir Kinder schenkt, dann musst du ihm gebührend danken. Denn es wäre unverschämt, ein Erbe, eine Belohnung, ein Geschenk zu bekommen und sich nicht dafür zu bedanken. Jeden Tag solltest du Gott danken für deine Kinder. Und wenn Gott dir keine Kinder schenkt oder dir nicht mehr Kinder schenkt, dann hast du kein Recht, unzufrieden zu sein und mit Gott zu hadern. Denn er ist nicht verpflichtet, dir Kinder zu schenken. Wenn er es tut, ist es allein Gnade. Wenn wir diesen Punkt nicht verstehen, dass Kinder eine freiwillige Gabe Gottes sind und er gibt, wie er will, ja, dann besteht die Gefahr, dass wir nicht nur selbst unzufrieden werden und Gott Vorwürfe machen, warum er uns keine Kinder schenkt oder nicht mehr Kinder schenkt, sondern es besteht auch die Gefahr, dass wir uns nicht mehr darüber freuen können, wenn jemand anderes von Gott mit Kindern gesegnet wird. Wenn du dann hörst, dass deine Schwester schwanger ist, dann freust du dich nicht und dankst Gott nicht dafür, sondern du wirst bitter und neidisch und ärgerst dich, dass Gott ihr ein Kind schenkt, aber dir nicht. Das ist nicht die richtige Einstellung. Dann hast du nicht verstanden, dass Gott Kinder aus Gnaden schenkt, wem er will. Der zweite Punkt, eine gute Gabe. Wie bezeichnet Gott Kinder? Als Erbe, als Belohnung, als Gnadengeschenk? Welche höheren Worte könnte man finden? Kinder sind etwas Gutes, sie sind ein Segen vom Herrn. Erkennst du das? David schreibt im Psalm 139, Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Erkennt deine Seele, dass Gott für jedes Kind, das er macht, zu preisen ist, weil es etwas Erstaunliches ist, etwas Ausgezeichnetes, ein Wunderwerk Gottes. Ist es nicht eine große Belohnung, ein großer Segen, dass Gott dich gebraucht, um eines seiner Wunderwerke zu schaffen und es dir dann anvertraut? Dass wir oft nicht erkennen, welch ein Segen, welch ein Wunder Kinder sind, liegt an unserer Verdorbenheit. Luther schreibt, aber wie gesagt, ist das auch ein Zeichen und Frucht der Erbsünde. Sonst würden wir uns ob dem Kinderzeugen verwundern als über dem höchsten Werk Gottes und würden es als die größte Gabe loben und preisen. Wir könnten lange darüber nachdenken, auf wie viele Weisen Kinder ein Segen sind. Kinder stehen für die Hoffnung auf den Fortbestand von Familien, den Fortbestand von Völkern und Nationen, den Fortbestand der ganzen Menschheit. Wie schön ist es, dass wir in unserer Gemeinde so viele Kinder haben, denn sie stehen für Hoffnung und Zukunft und Leben. Auf der anderen Seite, wie traurig, wenn man in einer Gemeinde ist, in der es mehr Beerdigungen gibt als Geburten und wo man weiß, dass es die Gemeinde in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Kinder sind natürlich ein besonderer Segen für die Eltern. So wie Gott es eingerichtet hat, waren sie ein Segen, weil sie auch die Eltern dann versorgen konnten im Alter. Das hat unser Staat leider kaputt gemacht, indem er Rentenversicherungen eingeführt hat, sodass jetzt die Leute meinen, sie brauchen keine Kinder mehr zu bekommen. Der Staat wird sie ja bezahlen, also die Kinder der anderen können sie ja dann bezahlen. Aber das war eigentlich auch ein großer Segen von Kindern, dass sie auch deine persönliche Zukunft sichern, wenn du im Alter dich nicht mehr selbst versorgen kannst. Du versorgst deine Kinder, wenn sie klein sind, sie versorgen dich, wenn du alt bist. Aber Kinder sind auch noch auf andere Weisen ein besonderer Segen für die Eltern, weil sie nämlich das Leben der Eltern wirklich bereichern. Wie viel Freude bringen Kinder? Wenn du zum ersten Mal dein Kind in den Armen hältst, heute wurde Boas geboren, gestern Abend, welch eine Freude, wenn man zum ersten Mal sein Kind in den Armen hält, dieses Wunder Gottes. Welche Freude, wenn dein Kind dich zum ersten Mal anlächelt. Wenn es zum ersten Mal freudig in deine Arme gelaufen kommt und sich festklammert an deinem Hals. Wenn es dir zum ersten Mal einen Kuss gibt und dir sagt, dass es dich liebt. Wenn es zum ersten Mal betet zum Herrn und ihm um Vergebung bittet. Zu sehen, wie dein Kind Fortschritte macht und heranwächst, ist so eine große Freude. Es gibt kaum etwas, was größere Freude bereiten kann. Und wie viel Liebe rufen Kindern in den Eltern hervor? Eine Liebe, die man sonst nicht kennt. Denn die Liebe eines Vaters oder einer Mutter zu ihren Kindern ist eine ganz besondere, aufopferungsvolle Liebe. Eine Liebe, die einem übrigens auch hilft, die Liebe Gottes besser zu verstehen. Ist nicht erforderlich, damit man es versteht, aber es hilft. Sowohl die Liebe, die Gott als unser Vater zu uns hat, als seinen Kindern, als auch die Liebe, die er als Vater zu seinem eingeborenen Sohn Jesus hat. Es hilft dabei zu verstehen, was es heißt, seinen eigenen Sohn zu opfern. Denn wenn du einen Sohn hast, dann weißt du, das ist eigentlich unmöglich. Das kann man eigentlich nicht übers Herz bringen. Kinder sind auch ein Segen, weil sie zu unserer Heiligung beitragen. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Kinder werden dies alles auf die Probe stellen und werden dich zwingen zu wachsen in diesen Dingen. Kinder sind auch ein Segen, weil Gott dir mit ihnen Menschen anvertraut, geschaffen in seinem Bilde, im Bilde Gottes, damit du sie versorgen, sie erziehen und an ihnen alle Güte erweisen mögest. Luther schreibt hierzu, das Allerbeste aber im ehelichen Leben, um dessen Willen auch alles zu leiden und zu tun wäre, ist, dass Gott Frucht gibt, Kinder, und sie zu Gottes Dienst aufzuziehen befiehlt. Das ist auf Erden das alleredelste, teuerste Werk, weil Gott nichts Lieberes geschehen kann, als Seelen zu erlösen. Da wir nun alle schuldig sind, wo es Not wäre zu sterben, auf dass wir eine Seele zu Gott bringen möchten, so siehst du, wie reich der eheliche Stand an guten Werken ist, dem Gott die Seelen von eigenem Leibe erzeugt, in den Schoß gibt, an welchen sie alle christlichen Werke üben können. Du willst gute Werke tun, du willst Seelen zu Gott führen, richtig so. Du solltest bereit sein, dafür alles zu leiden und alles zu tun, ja sogar dein Leben hinzugeben, um eine Seele zu retten, um eine Seele zu Gott zu führen. Und mit Kindern legt dir Gott Seelen in den Schoß, damit du dies alles an ihnen tun kannst von Geburt an. Das heißt nicht, dass alle Kinder errettet werden, aber wie kannst du mehr Einfluss nehmen, guten Einfluss auf einen Menschen als auf dein Kind? Siehst du, welch ein Segen Kinder sind, dass sie dir gute Werke ermöglichen. Und das trifft auf jedes Kind zu. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Das ist eine allgemeingültige Aussage. Hier ist keine Einschränkung enthalten. Sie gilt für jedes Kind. Hier steht nicht, manche Kinder sind ein Segen. Liebe Kinder sind ein Segen. Gesunde Kinder sind ein Segen. Kennt ihr den Spruch, Hauptsache gesund? Mein Kind macht mir viel Kummer und Sorgen. Das ist kein Segen. Mein Kind ist krank. Ich werde mich mein Leben lang um es kümmern müssen. Das ist kein Segen. Mein Kind ist nicht besonders klug. Es hat viele Probleme in der Schule. Das ist kein Segen. Mein Kind bricht mir das Herz. Das ist kein Segen. Mein Kind ist gestorben, noch bevor es das Licht der Welt erblickte. Das ist kein Segen. Dein Kind ist ein erstaunliches und ausgezeichnetes und wunderbares Werk Gottes. Es ist ein Erbe, eine Belohnung, ein Gnadengeschenk vom Herrn. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich war ein wildes und lautes Kind und habe meine Eltern ordentlich auf Trab gehalten. Und das hat eine Frau dazu bewogen, meiner Mutter zu sagen, ich sei eine Strafe Gottes. Irgendwie ganz lustig, irgendwie auch nicht. Was ist das für ein gottloses Denken? Als die Jünger einen Mann sahen, der von Geburt blind war, fragen sie Jesus, Johannes 9, Verse 2 und 3, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Als ob es eine Strafe Gottes sei, ein krankes oder behindertes Kind zu haben. Und Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Woher weißt du, ob dein schwieriges Kind, dein krankes Kind, dein behindertes Kind, dein Kind, das dir das Herz bricht, dass das nicht sogar ein größerer Segen ist, weil Gott sich besonders an ihm verherrlichen will? Hast du einmal darüber nachgedacht, wie Gott so ein Kind gebrauchen kann zu seiner Verherrlichung? Hast du mal darüber nachgedacht, wie so ein Kind beiträgt zu deiner Heiligung, zur Heiligung deiner Familie, zur Heiligung deiner Gemeinde? Ein gesundes, liebes und immer fröhliches Kind zu lieben, sich an ihm zu erfreuen und Gott dafür zu danken, das ist nicht so schwer. Ein krankes, behindertes, schwieriges, trauriges Kind zu lieben. Siehst du, wie Gott so ein Kind gebrauchen kann, um dich zu lehren, zu lieben, wie Gott liebt. Dankbar zu sein, geduldig zu sein, sanftmütig zu sein, freudig zu sein, gütig zu sein. Jemand, den ich sehr schätze, aber hier widerspreche ich ihm, sagte mal, König David wäre nicht mehr gesegnet gewesen, wenn er zwei Söhne wie Absalom gehabt hätte. Also zwei Söhne, die ihren Vater vom Thron stoßen und töten wollen. Klingt ja plausibel, so ein Sohn ist doch kein Segen. Davon will man dich doch nicht noch einen zweiten haben. Aber ich frage mich, ob David das auch so gesehen hätte. Als man David die Nachricht von Tod Absaloms überbringt, lesen wir von seiner Reaktion in 2. Samuel 19 ab Vers 1. Und dies ist für mich eine der erschüttertsten Stellen der Schrift. Wir lesen, wie David reagiert. Da heißt es, da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und der König hatte sein Angesicht verhüllt und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Klingt das nach jemandem, der meint, sein Sohn wäre kein Segen gewesen? Segen heißt nicht, dass es immer leicht ist, dass es immer Spaß macht. Hohes Alter ist ein Segen, aber alt werden ist nicht leicht und nicht spaßig. Aber was, wenn dein Kind seine Kindheit nicht überlebt? Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, die Geschichte von einer Familie, die ein Kind bekam, von dem sie wusste, dass es nicht lebensfähig war. Aber sie bekamen das Kind und sie brachten es sogar mit in den Gottesdienst. Und wir konnten es sehen. Ihm fehlte die Hälfte des Kopfes. Trotzdem lebte es länger als vorhergesagt, nämlich nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage. Nach dem Gottesdienst nahm die Familie ihr Kind mit auf seine einzige Reise, und zwar zu dem Ort, wo es begraben werden sollte. Und dort warteten sie, bis es starb. Soll dieses Kind eine Belohnung gewesen sein? Ja, eine große Belohnung. Seht ihr, wie man ein liebevolles Erbarmen über dieses Kind hatte, wie man alles gegeben hätte, um dieses Kind zu retten, wie man es gleich wirklich geliebt hat, wie einem die Vergänglichkeit unseres Lebens und unsere völlige Hilflosigkeit so anschaulich vor Augen stand in diesem Kind, wie man geworfen wurde auf Gott, ihm alles anzubefehlen, ihm ganz zu vertrauen. Das hat den Glauben herausgefordert und gestärkt. Und das ging mir so, obwohl ich das Kind nur ein paar Augenblicke sah. Wie viel mehr wurden die Eltern gesegnet und geheiligt und gestärkt in ihrem Glauben und ihrem Vertrauen durch ihr Kind. In den wenigen Tagen seines Lebens hat Gott durch dieses Kind mehr Segen bewirkt als durch manch einen in 80 Jahren. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Ob dein Kind dir nur Freude macht oder viele Sorgen und Traurigkeit? Ob dein Kind dich einst im Arm halten wird, wenn du stirbst? Oder ob du eines Tages vor einem kleinen Sarg stehst? Dein Kind ist ein Segen, eine Gnade vom Herrn. Glaubst du das? Glaubst du das? Wir könnten noch lange darüber nachdenken, auf wie viele verschiedene Weisen Kinder eine Belohnung und ein Segen sind. Aber lasst uns schauen, was unser Psalm noch sagt, auf welche Weise Kinder und besonders Söhne ein Segen sind. Vers 4. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Die Söhne der Jugend, also die Söhne, die man im jungen Alter bekommt, werden verglichen mit Pfeilen. Heute unterschätzen wir wahrscheinlich die Wirksamkeit von Pfeilen, aber es handelt sich dabei um gefährliche Waffen, die die Reichweite und die Schlagkraft eines Mannes erheblich vergrößern. Moderne Pfeile erreichen Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern und fliegen mehr als 1 Kilometer weit. Der Rekord liegt bei fast 2 Kilometern. Auch wenn antike Pfeile und Bögen nicht ganz so leistungsstark waren, waren auch sie wirklich wirksame Waffen. Wenn aus einem Versteck in mehreren hundert Metern Entfernung ein Pfeil mit mehreren hundert km/h auf dich zugeflogen kommt, hast du keine Chance mehr zu reagieren. Du wirst plötzlich von der Wucht zu Boden gerissen und stirbst, ohne deinen Feind auch nur je gesehen zu haben. Söhne sind solche Pfeile. Sie vergrößern die Reichweite und die Schlagkraft deines Mannes. Auch das ist eine allgemein gültige Wahrheit, die nicht nur für Christen gilt. Der reichste Bankier der Welt im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert war Meyer Amschel Rothschild, hier aus Frankfurt. Als Jude kannte Rothschild diesen Psalm und er nahm ihn sich zu Herzen. Auf seinem Familienwappen ist eine Hand abgebildet, die 5 Pfeile hält. Vielleicht habt ihr auch schon einmal eine Flasche Rothschild Wein gesehen. Auch darauf sind oft diese 5 Pfeile abgebildet. Die 5 Pfeile stehen für die 5 Söhne Rothschilds. Und wie Pfeile in der Hand eines Helden hat Rothschild seine Söhne genutzt, um seine Reichweite und Schlagkraft zu vergrößern. Wie Pfeile schoss er seine Söhne an verschiedene wichtige Orte der Welt. Ein Sohn blieb in Frankfurt. Einen schickte er nach London, einen nach Paris, einen nach Wien und einen nach Neapel. Und so besetzte Rothschild die wichtigsten Zentren der damaligen Welt mit seinen Söhnen, baute so ein Netzwerk von Banken und legte den Grundstein für sein Imperium und seinen Reichtum. Söhne sind wie Pfeile. Rothschild hatte das verstanden und er nutzte diese biblische Wahrheit. Nun, er nutzte sie, um sich irdischen Erfolg und Reichtum aufzubauen. Wir hingegen sollen mit unseren Kindern ein höheres Ziel verfolgen. Denn von Gott haben wir unsere Kinder erhalten und für Gott wollen wir sie nutzen. Matthew Henry schreibt, die jungen Knaben sind Pfeile in der Hand des Vaters, denen dieser mit geschickter, fester Hand die rechte Richtung auf das Ziel gibt, nämlich, dass sie zu Gottes Ehre leben und zum Dienst ihrer Mitmenschen. Das ist das Ziel, das wir mit unseren Söhnen und auch mit unseren Töchtern anvisieren, dass sie an Christus glauben und zu seiner Ehre leben und anderen Gutes tun in Nächstenliebe. Aber das wird nur gelingen, wenn unsere Kinder tatsächlich in der Hand eines Helden sind. Das heißt, es ist die Verantwortung der Eltern und insbesondere des Vaters, die Kinder auch zielsicher zu schießen, das heißt, sie richtig zu erziehen. Spurgeon sagte, gute Söhne sind dem Vater die Pfeile, die er an das von ihm anvisierte Ziel entsenden kann. Darum müssen wir unsere Kinder in der Hand haben, solange sie noch Kinder sind, oder sie werden nicht brauchbar sein, wenn sie erwachsen werden. Wir müssen sie schärfen und glatt und gerade machen, um aus ihnen Pfeile zu fertigen, solange sie jung sind, sonst sind sie später krumm und nutzlos. Wir sind also dafür verantwortlich, ob aus unseren Kindern tatsächlich nützliche Pfeile werden. Solange sie in unserer Hand sind, solange sie Kinder sind, müssen wir sie formen und glätten und schärfen, damit sie nicht das Ziel verfehlen. Was passiert, wenn wir dies nicht tun? Noch einmal Matthew Henry. Danach, wenn sie aus dem Vaterhaus in die weite Welt geflogen sind, hat er sie nicht mehr in der Hand. Dann ist es zu spät, ihnen noch eine andere Richtung geben zu wollen. Ach, diese Pfeile erweisen sich oft als solche, die in das Herz der Eltern fliegen. Wie manche Söhne sind ein beständiger Kummer ihrer Eltern, deren graue Haare sie mit Herzeleid in die Grube bringen. Aber wie können wir unsere Kinder denn richtig erziehen? Ich kann jetzt nicht im Detail über Kindererziehung reden, das wäre dann die nächste Predigt. Aber lasst uns mal kurz in den nächsten Psalm schauen, in Psalm 128. Da heißt es, glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Das war der erste Teil unseres Psalms. Heil dir, gut steht es um dich, deine Frau gleicht deinem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne den Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr von Zion aus, schaue das Wohl Jerusalems alle Tage deines Lebens und sieh deiner Kinder, Kinder, Friede über Israel. Wenn wir wohlgeratene Kinder haben wollen, müssen wir also den Herrn fürchten und auf seinen Wegen wandeln. Das heißt, wir erziehen unsere Kinder so, wie der Herr es sagt, in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Es heißt in Hiob 5, Vers 3 und 4, Ich sah einen Narren Wurzeln schlagen und sogleich verwünschte ich seine Wohnung. Fern vom Heil bleiben seine Kinder und sie werden im Tor zertreten und kein Retter ist da. Das ist genau das Gegenteil von unserem Psalm. Wenn du Gott fürchtest, dann werden deine Kinder nicht beschämt werden im Tor, wie wir gleich noch lesen werden. Aber wenn du ein Narr bist, dann bleiben deine Kinder fern vom Heil und sie werden zertreten im Tor. Vertraue also bei der Kindererziehung nicht auf dich selbst, sondern auf den Herrn. Wenn etwas gelingen soll, dann muss der Herr es tun. Das haben wir gelernt in der ersten Predigt über diesen Psalm. Du baust ein Haus aus Steinen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeitest du vergebens daran. Du baust ein Haus aus lebendigen Steinen, aus Kindern. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeitest du vergebens daran. Deswegen erzieh deine Kinder in der Furcht des Herrn und im Vertrauen auf ihn. Ein altes deutsches Sprichwort. Viele Kinder, viele Vaterunser. Viele Vaterunser, viel Segen. Ja, du musst viel beten für deine Kinder und du wirst viel Segen erleben. Der Herr hat uns nicht zugesagt, dass all unsere Kinder gerettet werden. Aber er hat uns gesagt, dass wenn wir sie erziehen nach seinem Willen, dass er darauf seinen Segen legt. Ja, und insbesondere sollen unsere Söhne Pfeile sein, nicht einfach für unsere Ziele, sondern für den Dienst des Herrn. Jemand sagte einmal, die Söhne des vom Herrn Gesegneten sind in der Hand des wahren Helden, des Herrn Jesus Christus. Er wird sie auf seine Sehne legen und sie senden, wozu er sie bereitet hat. Wenn Söhne und Kinder im Allgemeinen so ein Segen sind, dass sie wie Pfeile die Ziele erreichen, die der Vater selbst nicht oder nicht allein erreichen kann oder nicht mehr erreichen kann, denn deine Söhne können noch Ziele treffen, wenn du schon tot bist. Ja, wenn das doch so ein Segen ist, dann wundert es nicht, dass wir als nächstes lesen, Vers 5, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Der Mann wird glücklich gepriesen, der seinen Köcher mit diesen Pfeilen gefüllt hat, der also viele recht erzogene, nützliche Söhne hat. Hier steht nicht, wie viele Söhne genau es braucht, damit der Köcher gefüllt ist. Das ist übrigens etwas, worüber Leute immer reden wollen. Ja, wie viele Kinder, das steht hier nicht. Es wird keine Zahl genannt, aber das Bild ist klar, es geht um viele Söhne. Und übrigens, wenn du viele Söhne hast, dann hast du wahrscheinlich zwischendrin auch Töchter gehabt, also du hast noch mehr Kinder. Der Rothschild hätte sein Imperium nicht aufbauen können mit einem Sohn oder mit zwei Söhnen, aber mit fünf Söhnen konnte er es. Wenn du in den Kampf ziehst und du hast nur einen Pfeil dabei oder zwei oder drei, dann kommst du vielleicht nicht sehr weit. Dann kannst du nur hoffen, dass es nicht noch einen vierten Feind gibt. Nein, dein Köcher muss gefüllt sein. Du brauchst viele Pfeile, so viele wie nur irgend geht, damit du oft anlegen und viele Ziele treffen kannst. Das ist das Bild hier. Glücklich der Mann, der viele Söhne hat. Der Köcher ist voll, da passt eigentlich kein weiterer mehr rein. Ja, denn er kann seine Schlagkraft und seine Reichweite umso mehr vergrößern und umso mehr Ziele anvisieren. Es ist besser, du hast fünf Söhne, die zu Gottes Ehre leben, als nur einen. Es ist besser, du hast fünf Söhne, die ihren Mitmenschen dienen, als nur einen. Es ist besser, du hast fünf Söhne, die in Gemeinden dienen, als nur einen. Es ist besser, du hast fünf Söhne, die den Glauben verteidigen, als nur einen. Es ist besser, du hast fünf Söhne, die der Herr gebrauchen kann, als nur einen. Ein solcher Vater ist glücklich zu preisen. Und Achtung, er wird hier glücklich gepriesen, nicht nur von dem weisesten Menschen, der je gelebt hat, von Salomo, dem Verfasser des Psalms, sondern von Gott selbst. Und natürlich preist Gott diesen Mann glücklich, denn Gott selbst hat ihn ja beschenkt mit vielen Erben, mit vielen Belohnungen. Ein Mann hat viele Söhne. Die Welt heute sagt, armer Mann. Dummer Mann. Gott sagt, glücklicher Mann. Was sagst du? Und nun nennt unser Psalm noch eine andere Art, auf die Söhne Pfeile sind. Da heißt es nämlich weiter in Vers 5, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Muss ich schauen, jetzt habe ich es irgendwie verschlagen. Sie werden nicht beschämt werden. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Ein Mann, der viele Söhne hat, Söhne der Jugend, wird nicht beschämt werden, wenn er mit Feinden redet im Tor. Das Tor war der Ort, wo Rechtsstreitigkeiten ausgetragen wurden, wo Gericht gehalten wurde. Deine Feinde erheben dort vielleicht Anklage gegen dich, falsche Anklagen vielleicht. Oder deine Feinde haben dir etwas angetan und du verklagst sie nun. Siehst du, vielleicht bist du jetzt noch ein junger und starker Mann und deine Feinde wollen sich nicht unbedingt mit dir anlegen. Aber was, wenn du älter und schwächer wirst und deine Feinde sich gegen dich zusammenrotten, weil sie sagen, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Ein Bruder aus Kanada schrieb mir und schickte mir Fotos von seiner Familie. Auf einem Foto standen er und seine Frau in der Mitte und neben seiner Frau standen seine 6 Töchter. Und neben ihm standen seine 10 erwachsenen Söhne. Wisst ihr, wie das aussieht, wenn 10 erwachsene Männer nebeneinander stehen? Es ist wie eine Wand, wie eine undurchdringliche Mauer. Auf diesem Foto kann man sehen, was Psalm 127 meint. Ich kann es euch gerne nachher zeigen, wenn ihr wollt. Der Vater ist schon älter geworden, er hat nicht mehr die Kraft wie früher, aber hinter ihm stehen wie eine Mauer seine 10 Söhne, die er in seiner Jugend gezeugt hat und die nun selbst in der Fülle ihrer Manneskraft sind. Seine Feinde meinen, er sei alt geworden und schwach? Er sei nun ein leichtes Ziel? Oh, sie irren sich, denn hinter ihm stehen 10 starke Söhne, die wie Pfeile gerichtet sind auf die Feinde. Dieser Vater mag schwächer geworden sein, aber er ist dennoch stärker als je zuvor, denn er muss nur schnippen. Und 10 starke Pfeile, 10 Männer in ihrer Kraft schnellen auf die Feinde zu und verteidigen die Ehre und das Recht des Vaters. Wer will sich mit so einem Mann anlegen? Der kämpft nicht gegen einen, der kämpft gegen 11. Der Bibelkommentator Professor Dr. Franz Delitzsch schrieb vor etwa 150 Jahren, Söhne sind eine Segensgabe von oben. Sie sind, zumal wenn aus jugendlicher Ehe entsprossen und demgemäß selbst kräftig und zu der Zeit, wo der Vater altert, in der Blüte ihrer Jahre stehend, gleich Pfeilen in Heldenhand. Glückselig der Mann, ruft der Dichter aus, der seinen Köcher, das ist sein Haus, voll solcher Pfeile hat, um die Feinde mit so vielen Pfeilen, als eben Not tut, bedienen zu können. Der Vater und eine solche ihn umgebende Söhneschar bilden eine nicht zu durchbrechende Phalanx. Gilt es, mit Feinden im Tor zu reden, das ist ihnen freimütig ihr Unrecht vorzuhalten oder ihre ungerechte Anklage abzuwehren, sie werden nicht zu Schanden, das heißt nicht eingeschüchtert, entmutigt, entwaffnet. Ungerechte Richter, boshafte Verkläger, falsche Zeugen ziehen sich vor einer so wehrhaften Familie scheu zurück. Soweit die Auslegung des Psalms. Und wenn ich hier jetzt Schluss machen würde, dann könnten wir uns alle einig sein, das war eine nette Predigt, da muss sich niemand drüber ärgern, aber ich kann hier nicht Schluss machen. Wir müssen noch über ein paar Anwendungen sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was denn diese Wahrheiten aus dem Psalm für uns dann bedeuten müssen. Jetzt kommt der kritische Teil. Und vielleicht werden sich einige von euch jetzt über diesen Teil ärgern, aber ich werde diesen Teil deswegen nicht weglassen. Noch nie habe ich im Vorfeld einer Predigt so viele Diskussionen geführt über das, was ich jetzt erst sagen werde. Und deswegen weiß ich, dass einige sich ärgern werden. Aber eines möchte ich klar sagen, das, was ich jetzt sage, das gehört eigentlich zum christlichen Einmaleins. Dass wir damit heute so ein Problem haben, liegt daran, dass wir in einer völlig gottlosen Gesellschaft leben. Hätte ich diese Dinge noch vor 100 Jahren gesagt, hätte kein Christ auch nur mit der Wimper gezuckt. Auch nicht vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Und ich werde das belegen, denn ich werde mehrere Zitate bringen von Kirchenvätern und den Reformatoren wie Luther und Calvin. Bevor du dich also ärgerst, denke darüber nach, ob dies nicht vielleicht doch richtig ist in Gottes Augen. Jedenfalls waren Generationen um Generationen von Christen der Meinung, dass das folgt aus Gottes Wort. Zwei Anwendungen. Die erste: Wir entscheiden nicht, ob wir Kinder bekommen. Kinder sind eine freiwillige und gute Gabe Gottes. Er entscheidet, ob du Kinder bekommst oder nicht, und nicht du. Du willst keine Kinder bekommen? Du lehnst das Gnadengeschenk Gottes ab? Du lehnst seine Belohnung ab? Willst du Gott beleidigen? Willst du ihm zum Lügner machen? Gott sagt, Kinder sind eine Belohnung, ein Geschenk, und du sagst, nö, so ein Geschenk will ich nicht. Die Belohnung kann er behalten. Was sind die ersten Worte, von denen wir in der Schrift lesen, die Gott zu den Menschen sprach? Genesis 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Haben und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich dachte immer, das sei ein Gebot. Ich musste mich korrigieren lassen. Das ist nicht einfach ein Gebot, das ist mehr als ein Gebot. Das ist der Schöpfungsauftrag. Das ist der Zweck der Menschen. Gott hat die Menschen zu dem Zweck gemacht, dass sie herrschen über die ganze Erde. Und damit wir unseren Schöpfungsauftrag erfüllen können, ist es erforderlich, dass wir Kinder bekommen, und zwar ganze Horden von Kindern. Sonst kann man die Erde nicht füllen. Und dazu segnet Gott die Menschen und gebietet uns, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott hat den Menschen dazu gemacht, dass er herrscht über die ganze Erde. Das ist Teil unserer Natur, das ist sogar Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. Eigentlich herrscht Gott über die ganze Erde, aber er delegiert seine Herrschaft an uns. Wir sind Gott eher ähnlich, auch weil wir herrschen. Das ist genau das, was Gott gesagt hat. Lass uns sie in unserem Bilde machen, sie sollen herrschen. Luther schreibt, viel Luther heute, denn dies Wort, da Gott spricht, seid fruchtbar und mehret euch, ist nicht ein Gebot, sondern mehr als ein Gebot, nämlich ein göttlich Werk, das zu verhindern oder zu unterlassen nicht bei uns steht, sondern es ist ebenso notwendig, wie dass ich ein Mannsbild sei und notwendiger als Essen und Trinken, Reinigung des Leibes, Schlafen und Wachen. Es ist eine eingepflanzte Natur und Art, ebenso wohl wie die Gliedmaßen, die dazugehören. Darum, gleich wie Gott niemand gebietet, dass er Mann oder Weib sei, sondern es schafft, dass sie so sein müssen, ebenso gebietet er auch nicht, sich zu mehren, sondern schafft es, dass sie sich mehren müssen. Manche meinen, der Schöpfungsauftrag gelte heute nicht mehr. Die Erde sei doch schon gefüllt. Schöpfungsauftrag erledigt. Sind wir fein raus. Wusstet ihr, dass die ganze Erdbevölkerung nebeneinander gestellt auf die Insel Mallorca passen würde? Auf eine Fläche, die 0,002% der Landfläche der Erde ausmacht. Wenn wir eins gelernt haben sollten in den letzten 14 Monaten, dann dass man nicht alles glauben darf, was die Menschen uns erzählen, auch nicht von Überbevölkerung. Selbst wenn man meint, die Erde sei überbevölkert, wisst ihr, dass man davon ausgeht, dass die Bevölkerungszahl bis zum Ende des Jahrhunderts, also in knapp 80 Jahren, sich in 183 von 195 Ländern, dass sie dort sinken wird? In einigen Ländern wie Spanien, Japan, Italien und Polen sogar mehr um die Hälfte? Auch die Bevölkerung von China soll sich bis dahin fast halbieren. Immerhin das bevölkerungsreichste Land. Das sind hunderte Millionen weniger Menschen. Für Deutschland erwartet man ein Viertel weniger Einwohner. Das sind 20 Millionen Menschen. So fruchtbar kannst du gar nicht sein, um das auch nur auszugleichen. Der Schöpfungsauftrag gilt nach wie vor. Wir sind nach wie vor Menschen, wir sind nach wie vor im Bilde Gottes geschaffen und nach wie vor sollen wir fruchtbar sein und uns mehren und die Erde füllen, um über sie zu herrschen. Wenn du verheiratet bist, aber willst keine Kinder bekommen, dann sündigst du gegen Gottes Gebot und gegen die Schöpfung. Und das wird in unserer Gemeinde nicht geduldet. Luther findet harte Worte für solche Menschen, die keine Kinder bekommen wollen, obwohl sie es theoretisch könnten, obwohl sie verheiratet sind. Und ich sage das vorweg, ich mache mir die Worte nicht zu eigen, ich sage nicht, die Worte sind gut gewählt, aber ich möchte, dass ihr sie hört. So hat man vor 500 Jahren darüber gesprochen. Luther nennt diese Menschen gottloser als Heiden. Er spricht von barbarischer Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Und dann schreibt er, die zu den Kindern nicht Lust haben, sind Säue, die nicht wert sind, dass sie Männer oder Frauen heißen sollen, dieweil den Segen Gottes, der den Ehestand geschaffen und eingesetzt hat, verachten. Und das war kein Ausrutscher, denn an anderer Stelle schreibt er, solche Leute sind wert, dass ihr Gedächtnis von der Erde vertilgt werde. Und wer wollte solche Säue und Unfläter nicht verwünschen? Wie gesagt, ich sage nicht, die Wortwahl ist die allerbeste. Vielleicht ist es auch gut, so klar zu sprechen. Aber worum es mir geht, was ich ums klar machen möchte, ist, dass gewollte Kinderlosigkeit trotz Ehe in der Kirchengeschichte als grobe, schwere Sünde angesehen wurde. Nicht nur Luther hat das so gesehen und sogar die Menschlichkeit in Frage gestellt. Nein, ich werde gleich noch ein paar weitere Zitate nennen. Es gibt eine Möglichkeit zur freiwilligen Kinderlosigkeit. Und zwar, wenn du deine Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen bewahrst, indem du bewusst und dauerhaft auf Ehe verzichtest, um in besonderer Weise frei zu sein für den Dienst Gottes. Aber wenn du dich nicht dein Leben lang enthalten kannst und heiratest, dann gehören Kinder dazu. Denn Kinder gehören zwingend zur Ehe. Seht ihr, heute ist in unserer Gesellschaft sind wir so gottlos geworden, dass wir das nicht mehr erkennen. Aber fast 2000 Jahre lang war das jedem klar, sogar den Gottlosen. Es war so klar, dass die Ehe auch in weltlichen Gesetzbüchern so definiert wurde. Ein Beispiel, das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 gilt als eines der wichtigsten deutschen Gesetzeswerke und beeinflusst noch heute unser Recht. Und dort heißt es, der Hauptzweck der Ehe ist die Erzeugung und Erziehung der Kinder. Ähnlich haben es die Österreicher 1812 im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch definiert, das so noch heute gilt. Dort heißt es, in dem Ehevertrage, also in dem Eheschluss, nicht wie heute man Ehevertrag versteht, in dem Ehevertrage erklären zwei Personen gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen und sich gegenseitigen Beistand zu leisten. Die Ehe ist die Erklärung, ich will Kinder zeugen mit dir und sie erziehen. Kinder gehören per Definitionem zur Ehe dazu. Und folgerichtig war daher einer der wenigen staatlich anerkannten Scheidungsgründe Kinderlosigkeit. Kinderlosigkeit in der Bibel ist eigentlich stets ein Fluch. Deswegen schrien Frauen wie Hanna und andere zum Herrn, dass er doch ihr Elend ansehen und ihnen Kinder schenken möge. Und du lehnst Kinder ab? Du wählst lieber den Fluch als den Segen? Wenn du keine Kinder haben möchtest, dann bleib ehelos. Wenn du aber geheiratet hast oder heiraten willst, dann bekomme Kinder, wenn Gott sie dir schenkt. Zweite Anwendung. Wir entscheiden nicht, unter welchen Bedingungen wir Kinder bekommen. Das heißt, wir entscheiden nicht, wann wir Kinder bekommen, in welchen Abständen wir Kinder bekommen oder wie viele Kinder wir bekommen. Kinder sind eine Belohnung vom Herrn und er entscheidet, wann er dir Kinder schenkt, in welchen Abständen er dir Kinder schenkt und wie viele Kinder er dir schenkt. Viele junge Ehepaare meinen, sie könnten entscheiden, wann es an der Zeit sei für Kinder. Erst noch die Ausbildung fertig machen, das Studium abschließen, noch ein bisschen arbeiten, Geld verdienen, eine finanzielle Grundlage schaffen, erst noch Zeit alleine mit dem Ehegatten haben, sich kennenlernen, Spaß haben, verreisen, all die Dinge tun, die man dann später mit Kindern nicht mehr tun kann. Und dann in ein paar Jahren, dann bekommt man Kinder. Oder für uns vielleicht die heiligere Variante: Ich bin noch nicht bereit für Kinder. Ich muss erst noch intensiv studieren, was die Bibel lehrt über Kindererziehung. Wir Pastoren haben eine klare Antwort darauf: Wenn du nicht bereit bist, Kinder zu bekommen, dann bist du nicht bereit zu heiraten. Denn Kinder gehören dazu. Und natürlich bist du nicht bereit für Kinder. Niemand ist bereit für Kinder. Und deshalb hat Gott es ja so eingerichtet, dass es 9 Monate dauert, bis ein Kind geboren wird. Du hast 9 Monate Zeit, um dich darauf vorzubereiten. Und auch dann wirst du darauf nicht vorbereitet sein, sondern musst auf Gottes Hilfe vertrauen. Denn wenn er das Haus nicht baut, baust du vergebens. Ich dachte auch, ich könnte entscheiden, wann wir anfangen, Kinder zu bekommen. Und als ich dachte, jetzt sei es an der Zeit, da klappt es nicht. Und wir hatten Fehlgeburten. Gott musste mich auf schmerzhafte Weise lehren, dass er Kinder schenkt, wann er will und nicht, wann ich will. Wie überheblich war ich. Und ich habe ähnliche Geschichten von mehreren Christen gehört. Aus dem gleichen Grund entscheiden wir auch nicht, in welchen Abständen wir Kinder bekommen. Wir können das doch gar nicht. Warum meinen wir sollten das tun? Seht ihr, Gott hat doch bereits Abstände eingerichtet. Kinder in einem geringeren Abstand von 1,5 Jahren zu bekommen, ist zwar theoretisch manchmal möglich, aber ziemlich schwierig. Gott sorgt schon dafür, dass Abstände sind zwischen den Kindern. Und er weiß, welche Abstände du brauchst. Du musst dir gar keine Gedanken darüber machen. Es ist nicht deine Entscheidung, sondern Gottes Entscheidung. Und wir entscheiden auch nicht, wie viele Kinder wir bekommen. Weder sagen wir, ich will nur 2 Kinder, noch sagen wir, ich will 20 Kinder. Wir haben kein Recht, das zu bestimmen. Es ist Gott, der entscheidet, wie viele Kinder er dir schenken will. Wenn du sagst, du willst 20 Kinder, dann hast du vergessen, dass Kinder eine freiwillige Gabe Gottes sind, ein Geschenk, auf das du keinen Anspruch hast. Pass auf, dass der Herr dich nicht demütigen muss, damit du verstehst, dass er Kinder schenkt, wie er will, und nicht du entscheidest. Aber schlimmer noch, wenn du sagst, du willst nur 2 Kinder. Oder da wir ja alle ein bisschen heiliger sind, sagen wir vielleicht 3 oder 4. Wer hat dich zum Herrscher über Leben und Tod gesetzt? Woher nimmst du das Recht zu entscheiden, wie viele deiner Kinder leben dürfen und wie viele nicht? Es ist der Herr, der das entscheidet, nicht du. Ja, aber das Kind gibt's doch noch gar nicht. Ich entscheide doch nicht über sein Leben, seinen Tod. Das gibt's doch noch gar nicht. Ja, das Kind gibt es deshalb nicht, weil du seine Entstehung verhinderst. Du verhinderst das Kind, deswegen existiert es nicht. Und weil es nicht existiert, darfst du es verhindern? Das ist einmal ein Zirkelschluss. Das ist ein schwerer logischer Denkfehler. Wenn du seine Entstehung nicht verhindern würdest, dann könnte es jetzt vor dir stehen und wäre genauso Realität wie jedes andere Kind. Rede dich nicht damit heraus und sagst, naja, das Kind gibt's ja nicht. Es könnte es geben. Du verhinderst, dass es das gibt. Wenn du der Meinung bist, dass wir Menschen das Recht haben zu entscheiden, wie viele Kinder wir bekommen und wann Schluss ist, dann lass mich dich fragen. Hätte Familie Wagner das Recht gehabt, nach dem 6. Kind zu sagen, es ist Schluss? Dann gäbe es jetzt den kleinen Tim nicht und auch nicht seine Schwester in Annes Bauch. Bist du wirklich der Meinung, Michael und Anne hätten das Recht gehabt, die Entstehung von Tim zu verhindern, gab ihn ja noch nicht, weil ihr Wille über seinem Leben steht? Seht ihr, wir müssen uns das wirklich konkret machen. Da ist Tim. Sie hätten das Recht gehabt zu sagen, Schluss, kein Tim mehr, nur weil es ihn noch nicht gegeben hat? Wir entscheiden nicht darüber, ob ein Kind leben darf oder nicht, sondern Gott. Warum sollten wir denn auch Kinder ablehnen? Es sind doch ein Erbe und ein Segen. Weißt du eigentlich, wie überheblich es ist zu meinen, man könnte selbst bestimmen, wie viele Kinder man hat? Du kannst überhaupt nur deshalb auch nur so denken, weil Gott in seiner Gnade geschenkt hat, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die meisten Kinder überleben. Aber es ist nur wenige Jahrzehnte her. Da war das noch ganz anders. Du hättest überhaupt gar nicht so denken können, weil du wusstest, du kannst es nicht entscheiden, weil viele deiner Kinder gestorben wären. Ich nenne euch mal ein paar bekannte Beispiele von Christen. Martin Luther hatte 6 Kinder. 2 starben im Kindesalter, 2 weitere wurden immerhin 34 bzw. 36. Johann Sebastian Bach hatte 20 Kinder. 10 starben im Kindesalter. Ein 11. wurde immerhin 19. Albrecht Dürer, auch ein Unterstützer der Reformation, war eines von 18 Kindern und eines von 3, die ihre Kindheit überlebten. Wenn Albrecht Dürers Eltern gesagt hätten, wir wollen nur 3 Kinder, nach dem 3. ist Schluss, hätten sie am Ende vielleicht ohne dagestanden. Es ist ein verdorbener Luxus, dass wir heute überhaupt so denken können. Und die Menschen damals haben viele Kinder bekommen. Seht ihr, da hätte ich Verständnis gehabt. Die Menschen haben teilweise wirklich in Armut gelebt. Die hatten nicht einen Staat, der ihnen Geld gibt für die Kinder. Ich hätte noch Verständnis gehabt, wenn jemand gesagt hätte, 15 tote Kinder sind genug. Wir können nicht mehr. Und wir sind so gesegnet. Von unseren Kindern stirbt fast nie eins. Der Staat gibt uns noch Geld für unsere Kinder. Und wir sagen, wir wollen nicht. Heißt das jetzt, dass jeder von uns 20 Kinder bekommen muss? Das habe ich nicht gesagt. Das ist nicht die richtige Frage. Verstehst du, Gott entscheidet das. Nicht du. Du brauchst ja gar keine Gedanken darüber zu machen, ob Gott dir nun 20 Kinder gibt oder nicht. Das ist seine Entscheidung. Wenn er dir 20 Kinder schenken will, dann schenke dir 20 Kinder. Und wenn nicht, dann nicht. Warum solltest du dich beschweren über 20 Kinder? Kinder sind eine Belohnung und ein Segen. Glücklich, wenn dein Köcher gefüllt ist. Übrigens, die meisten Frauen sind nicht so fruchtbar, dass sie 20 Kinder bekommen können. Aber seht ihr, wir müssen uns darüber keine Gedanken machen, wie viele Kinder wir haben wollen, sondern wir müssen glauben, was Gott über Kinder sagt. Kinder sind eine Belohnung. Auch das 5. Kind ist eine Belohnung. Auch das 10. Kind ist eine Belohnung. Auch das 20. Kind ist eine Belohnung. Glücklich der Mann, der seinen Köcher gefüllt hat, der viele Kinder hat. Glaubst du das? Oder kommt bei dir dann sofort die Antwort, ja, aber, dann glaubst du nicht, was Gott hier sagt. Denn der Glaube sagt Ja und Amen und nicht Ja, aber. Ein paar Einwände, die ich gehört habe. Die Bibel sagt nirgends, dass man viele Kinder bekommen muss. Und wenn hier steht, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, ist das nur eine Empfehlung. Das Zeugnis der gesamten Schrift ist klar, Kinderreichtum ist immer ein Segen. War das nicht der verheißene Segen für Abraham, Isaak, Jakob? Dass sie so viele Nachkommen haben würden wie Sand am Meer? Wisst ihr eigentlich, wie viele Geschwister unser Herr Jesus hatte? Mindestens 6. Es waren mindestens 7 Kinder. Natürlich ist man gesegnet, wenn man viele Kinder hat. Ja, ist es nicht der Schöpfungsauftrag, dass wir fruchtbar sind und uns mehren und die ganze Erde füllen? Dafür braucht man viele Kinder. Und selbst wenn du meinst, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sei nur eine Empfehlung, willst du die Empfehlung Gottes ausschlagen? Du willst also nicht, dass Gott dich glücklich preist. Soll Gott lieber sagen, unglücklich? Also du willst mir sagen, du bist ein Narr und ein Tor. Weil es ist ja nur eine Empfehlung und wenn Gott dir was empfiehlt, kannst du sagen, nö, für mich nicht. Ja, die Bibel sagt nicht, wie viele Kinder du bekommen musst, aber sie sagt, dass du viele bekommen solltest. Ein anderer Einwand, wir haben nicht genug Geld für so viele Kinder. Haben wir heute Morgen nicht gehört? Dass Jesus sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen, was wir essen werden und trinken werden und womit wir uns kleiden werden. Die Predigt passte so perfekt zu dem, was jetzt kommt. Du musst glauben, dass Gott sein Wort halten und dich und deine Kinder versorgen wird. Du musst dir nicht darüber groß Gedanken machen. Gott wird es tun. Als jemand zu einem Pastor sagte, sie haben ja gerade so viele Kinder wie der Erzvater Jakob, erwiderte er, ja, und ich habe Jakobs Gott als ihren Versorger. Hast du diesen Glauben? Wenn du ihn nicht hast, haben wir heute Morgen gehört, dass du Gott entehrst. Ich habe so viele Zitate gefunden zu diesem Thema. Wenn die Predigt nicht eh schon so lang wäre, ich hätte sie alle vorgelesen. Also wenn einer von euch da irgendwie Bedenken hat, ich habe Zitate ohne Ende. Ich will mich jetzt aber auf zwei beschränken. Bischof Dr. Joseph Fall schreibt, ich erinnere mich dessen noch wohl, wie einst ein vornehmer Mann in mein Haus in Waltham kam und, da er alle meine Kinder in Reih und Glied nach Alter und Größe dastehen sah, sagte, ja, ja, die sind es, die reiche Leute arm machen. Er bekam aber pünktlich die Antwort, oh nein, Herr, die sind's, die einen armen Mann reich machen. Denn auch nicht eines davon möchten wir hergeben um all ihren Reichtum. Man kann leicht beobachten, dass niemand das Geld so zähe festhält wie Leute, die keine Kinder haben, wohin solche, die eine große Familie zu erhalten haben und es daher gewohnt sind, ihren Geldbeutel oft auszuleeren, bei treuer Verwaltung ihrer Angelegenheiten so viele Erfahrungen von Gottes Fürsorge machen, dass sie das, was sie empfangen, mit viel größerer Bereitwilligkeit und heiterem Gemüt auch wieder ausgeben. Ihre Sorge verliert sich, da Gott selbst sie von ihnen nimmt und auf sich lädt. Und ihr Glaube erfüllt sie mit Ruhe, indem er sie fähig macht, ihre Bürden auf ihn zu werfen, der mehr Macht hat für ihre Kinder zu sorgen und auch noch ein größeres Recht dazu, da unsere Kinder mehr noch ihm als uns selber gehören. Der den jungen Raben ihr Futter gibt, sollte er die edelsten seiner Geschöpfe im Stich lassen, wie wir heute Morgen gehört haben? Wie gesagt, so viele Zitate können die. Noch ein letztes, Matthew Henry. Kinder sind ein Erbteil und eine Belohnung und als das soll man sie ansehen, als einen Segen und nicht eine Last. Gibt Gott mehr Esser, gibt er auch mehr Brot. Nächster Einwand. Ich schaffe nicht mehr Kinder. Ich bin jetzt schon physisch und psychisch überfordert. Natürlich. Natürlich bist du überfordert. Natürlich sind Kinder anstrengend. Natürlich wirst du immer wieder an deine Grenzen kommen. Die Familie in den USA, die mich zum Glauben an den Herrn Jesus geführt hat, hat 12 Kinder. Und mittlerweile schon 17 Enkelkinder. Die Mutter hat jeden Abend geweint vor Erschöpfung. Sie war keine schwache Frau. Aber gerade gestern oder vorgestern hat sie mir noch geschrieben, hört mal zu. Das Leben hier ist so voll und anstrengend. Aber ich denke, so sollte es sein, wenn man dem Herrn dient. Nicht wahr? Er hat uns gekauft, um uns für seinen Willen und seine Herrlichkeit zu gebrauchen. Wir sind sehr beschäftigt mit der großen Familie und sie alle im Herrn zu erziehen, nimmt ziemlich viel Zeit und Energie in Anspruch. Aber wir sind so dankbar für alles, mit dem Gott uns gesegnet hat. Wir sind dabei, eine Armee aufzuziehen für den Herrn. Erkenne doch deine große Aufgabe. Sieh das nicht als Bürde. Der Herr hat dich nicht dazu berufen, faul zu sein oder, ja, dieses Leben ist anstrengend, so soll es sein. Aber vertraue auf Gottes Hilfe. Wenn er das Haus nicht baut, ist es vergebens für dich, dass du früh aufstehst, dich spät niedersetzt, das Brot der Mühsal isst. Versuche nicht, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Das wird nicht gelingen. Vertraue auf Gott und er wird dir die Kraft geben. Wenn du das hier wirklich glaubst, von Herzen, denkst du wirklich, du würdest immer nur stöhnen und sagen, ich kann meine Kinder nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Glaub doch Gottes Wort. Der nächste Einwand. Wenn ich noch ein Kind bekomme, könnte ich sterben. Ja, es gibt gesundheitliche Risiken für die Mutter. Ich glaube, dass die Risiken oft übertrieben werden. Oft klingt es so, als wäre die nächste Schwangerschaft der sichere Tod. Das dürfte wahrscheinlich nur selten wirklich so der Fall sein. Ich habe euch bereits erzählt von der Gemeinde, von der Familie aus Kanada mit ihren 16 Kindern. Die ersten 6 Kinder waren alle Kaiserschnitte. Die Ärzte rieten der Mutter dringend, keine Kinder mehr zu bekommen, da sie ihr Leben aufs Spiel setzen würde. Selbst Geschwister rieten ihr dazu. Was war die Antwort dieser Frau? Lieber sterbe ich, als dass ich sündige. Und der Herr erbarmte sich ihrer. Und die nächsten 10 Geburten waren alles natürliche Geburten. Und die Frau lebt und ist gesund. Wären wir nicht bereit, unser Leben zu lassen für unsere Kinder, aber wieder nur für Kinder, die schon da sind, ne, die wir schon sehen können? Noch ein Einwand. Ich hatte schon viele Fehlgeburten. Ich kann das nicht mehr. Übrigens, wenn ich diese Einwände bringe, ich nehme die wirklich ernst. Das sind schwierige Einwände. Ich will mich keinesfalls irgendwie bei irgendeinem Einwand lustig machen. Das sind schwere Dinge, über die man nachdenken muss. Ich hatte schon so viele Fehlgeburten, ich kann das nicht mehr. Ich habe von der Tochter eines bekannten Sängers gehört. Es war irgendwann in den Nachrichten. Die hatte 14 Fehlgeburten. Und nun ist sie schwanger mit Zwillingen. Vielleicht hat sie sie schon zur Welt gebracht, ich weiß nicht mehr, wie das war. Verliere nicht die Hoffnung, sondern flehe zum Herrn, dass er sich deiner erbarmt. Und wenn er es nicht tut, dann war es seine Entscheidung und nicht deine. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass diese ganzen Einwände, die ich jetzt genannt habe, diese ganzen Überlegungen, dass man die überhaupt nicht bedenken sollte. Aber unsere Leitlinie für all unser Handeln ist die Schrift. Weder Ärzte, noch unser Wohlbefinden, noch wirtschaftliche Überlegungen, noch irgendwelche anderen Umstände dürfen jemals anstelle der Bibel sprechen. Die Bibel ist unsere Richtlinie. Und wenn wir diese ganzen anderen Dinge mit einbeziehen in unsere Überlegungen, dann nur mit der Bibel in der Hand. Versteht ihr, wir lassen nicht Geld oder unser Wohlbefinden oder Ärzte oder irgendjemand anderen entscheiden, ob wir Gott gehorsam sind oder nicht. Wenn, dann bringen wir das zu Gottes Wort und wir beraten uns untereinander. Ich sage auch nicht, dass jede Frau, denen die Ärzte sagen, du könntest sterben beim nächsten Mal, dass sie einfach trotzdem Kinder bekommen soll. Aber ich sage, wir klären das mit der Bibel. Und wir tun nicht einfach nur, was Ärzte sagen. Wir haben den größten Arzt. Seht ihr, letztlich geht es gar nicht um unsere Umstände. Wie wir heute Morgen gehört haben, es ist ein Kampf des Glaubens. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Glücklich der Mann, der sein Köcher mit ihnen gefüllt hat. Glaubst du das? Oder sagst du, ja, aber jetzt ein Kind zu bekommen, das wäre keine Belohnung. In so kurzen Abständen schon wieder ein Kind zu bekommen, das wäre keine Belohnung. Noch ein weiteres Kind zu bekommen, das wäre keine Belohnung. Du bist kleingläubig. Und dein Kleinglaube entehrt und beleidigt Gott und macht ihn zum Lügner. Gott sagt, Kinder sind ein Segen, aber du sagst nein, unter diesen Umständen ein Kind, das wäre kein Segen, das wäre ein Fluch. Das wäre keine Belohnung, das wäre eine Belastung. So eine Belohnung will ich nicht. Ich weiß es besser als der souveräne Gott des Kosmos. Woody Borkum fasst es so zusammen. Wir denken etwa so. Wenn wir Gott in diesem Bereich vertrauen, wird es unweigerlich dazu führen, dass wir zu viele Kinder, zu früh und zu dicht beieinander haben, was letztlich zu Armut und Elend führt und mit dem vorzeitigen Tod bei der Geburt des 25. Kindes endet. So denken wir über Kinder. Alle diese Dinge haben den gleichen Grundgedanken. Kinder sind kein Segen. Sie sind eine Last. Schlimmer noch. Sie sind eine Gefahr oder sie sind ein Hindernis. Und wir müssen darauf achten, dass wir vorsichtig sind. Denn es gibt da draußen einen Gott, der uns schaden will. Und sein Hauptmittel, uns zu schaden, sind Kinder. Und das können wir nicht zulassen. Er muss aufgehalten werden. Wenn immer du sagst, ja, aber, das ist es, was du sagst. Glaube doch, dass dein Vater im Himmel dir nichts Böses will, dass er dich nicht ärgern will mit Kindern, dass er dich nicht an den Rand deiner Kraft oder darüber hinaus, vielleicht an den Rand, aber nicht darüber hinaus bringen will, dass er dich nicht töten will durch deine Kinder. Glaub das doch. Glaube seinem Wort, dass Kinder ein Erbe und eine Belohnung sind und du glücklich bist, wenn du deinen Köcher mit ihnen füllst. Nun komme ich zum letzten Punkt. Und ich glaube, ich muss diesen Punkt ansprechen. Denn wenn du selbst entscheidest, wann du wie viele Kinder in welchen Abständen bekommst, wie machst du das denn? Durch Verhütung? Durch irgendeine Form der Geburtenkontrolle? In Genesis 38 lesen wir die Geschichte von Onan. Dort heißt es ab Vers 6, und Juda nahm für seinen erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Heute wird diese Geschichte versucht, so auszulegen, als sei die schlimme Sünde Onans gewesen, dass er seinem Bruder keine Nachkommen gönnte. Ich glaube nicht, dass das richtig ist und das wurde auch nie so gelehrt. Bitte glaubt diese neuen liberalen Auslegungen nicht, weil ihr dann eine Rechtfertigung habt, weiterzumachen wie bisher. Hier steht ausdrücklich, dass das, was Onan tat, böse war in den Augen des Herrn. Nicht das, was er dachte oder bezweckte. Und was er tat, wird eindringlich beschrieben. Er ließ den Samen auf die Erde fallen und verderben. Und offenbar haben das alle so verstanden. Denn Onans Sünde ist sogar in die deutsche Sprache eingegangen. Das Wort Onanieren kommt von Onan. Und das bedeutet nicht, seinem Bruder keine Nachkommen zu zeugen. Außerdem, was war denn die Strafe dafür, wenn jemand seinem Bruder keine Nachkommen erwecken wollte? Wir lesen davon in 5. Mose 25, Vers 9, dann soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Das war die Strafe. Eine Entehrung, nicht der Tod. Die Kirchengeschichte ist klar, dass zu allen Zeiten die Christen jegliche Form der Verhütung als grobe Sünde ansahen. Und dazu zählt übrigens auch jede andere sexuelle Praxis außerhalb des Geschlechtsverkehrs. Auch alles andere, was man vielleicht so machen kann, was nicht Geschlechtsverkehr ist, gilt als Sünde. Ja, tatsächlich war es wohl die anglikanische Kirche, die zum ersten Mal im Jahr 1930 Verhütung für akzeptabel erklärte. Es ist keine 100 Jahre her. Bis dahin war das einhellige Meinung. Bis dahin war klar, dass man nicht verhüten darf. Verhütung. Achtung, Verhütung wurde angesehen als Unzucht und Mord. Als Unzucht, weil Mann und Frau zusammenkommen, nur um ihre Lust zu befriedigen und die Entstehung eines Kindes verhindern, wozu doch die Ehe gegeben ist. Wer so etwas tut, hat aber keine wahre Ehe und begeht somit Unzucht. Augustinus schreibt über Verhütung, diejenigen, die dies tun, obwohl sie Ehemann und Ehefrau genannt werden, sind es nicht. Auch bewahren sie keine Realität der Ehe, sondern verdecken mit einem ehrbaren Namen Ehe eine Schande. Wenn beide, Mann und Frau, so sind, sind sie gewiss nicht verheiratet. Wenn beide so sind, wage ich zu sagen, dass entweder die Frau gewissermaßen die Hure ihres Mannes ist oder er ist ein Ehebrecher mit seiner eigenen Frau. Und es wurde angesehen als Mord, ja teilweise schlimmer noch als Mord. Die Kirchenväter schreiben teilweise, ihnen fällt kein Wort mehr dafür ein, weil man schon die Entstehung eines Menschen verhindert. Das waren übrigens nicht nur vor 2000 Jahren, 1600 Jahren die Kirchenväter. Hört mal, was Calvin zu diesem Punkt sagt. Calvin sagt, es ist eine schreckliche Sache, außerhalb des Geschlechtsverkehrs von Mann und Frau Samen auszugießen. Das absichtliche Vermeiden des Beischlafs, sodass der Same auf den Boden fällt, ist doppelt schrecklich. Denn das bedeutet, dass man die Hoffnung seiner Familie auslöscht und den zu erwartenden Sohn tötet, bevor er geboren ist. Diese Bosheit wird nun vom Geist so streng wie möglich verurteilt durch Mose, dass Onan gleichsam durch eine gewaltsame und unzeitige Geburt den Samen seines Bruders aus dem Leibe gerissen und so grausam wie schändlich auf die Erde geworfen hat. Außerdem hat er damit, soweit es in seiner Macht stand, versucht, einen Teil des Menschengeschlechts zu vernichten. Wenn eine Frau in irgendeiner Weise den Samen aus dem Mutterleib vertreibt durch Hilfsmittel, dann wird dies mit Recht als ein unverzeihliches Verbrechen angesehen. Onan machte sich eines ähnlichen Verbrechens schuldig, indem er die Erde mit seinem Samen beschmutzte, sodass Tamar keinen zukünftigen Erben erhalten würde. Ihr Lieben, es ist nicht populär, überhaupt noch darüber zu sprechen und schon gar nicht so, aber wir müssen das tun. Verhütung ist für einen Christen eigentlich keine Option. Die einzige Möglichkeit, Kinder zu verhindern, ist Enthaltsamkeit, aber auch die Enthaltsamkeit ist nach 1. Korinther 7, Vers 5 nur eine Zeit lang möglich, um sich dem Gebet zu widmen. Dann soll man wieder zusammenkommen, damit der Satan einen nicht versucht. Die biblische Lehre ist eigentlich klar. Ob du nun mitgehst, ja, mit den Kirchenvätern und mit Calvin und sagst, das ist wirklich Unzucht und Mord, das sei dahingestellt, ob man das so bewerten will oder nicht. Aber die biblische Lehre ist klar, wenn du verheiratet bist, dann erfüllst du deine ehelichen Pflichten und kommst mit deinem Ehegatten zusammen und überlässt Gott, ob, wann und wie viele Kinder er schenkt. Und du glaubst, dass jedes Kind, das der Herr dir schenkt, ein Erbe und eine Belohnung ist. Und du fürchtest dich nicht vor dem nächsten Kind. Du freust dich auf das nächste Kind, denn du weißt, wer Gott ist. Dein liebender Vater, der dich nicht schädigen will, sondern segnen will, einer belohnen will, dir ein Erbe geben will. Und du weißt, dass du Gottes Wort vertrauen kannst und er dich nicht belügt. Seht ihr, wie sehr unser Denken schon abweicht von dem, was Gottes Wort sagt und von dem, was die Christen immer geglaubt haben? Ich vermute, es gibt dazu einige Fragen. Ihr könnt nachher gern zu mir kommen. Ich möchte noch einmal klar machen, dass ich nicht jedes Zitat genauso unterschreiben würde oder zumindest sagen würde, das muss jeder von euch so sehen. Aber ich glaube, es ist unleugbar, was die Schrift uns lehrt. Nun, wir haben jetzt viel über Kinder gehört. Aber auch wenn es wahr ist, dass Kinder ein Segen sind und man glücklich zu preisen ist, wenn einem Gott viele Kinder schenkt, so finden wir unsere Bestimmung nicht in unseren Kindern. Dies ist besonders auch eine Ermahnung an kinderreiche Familien. Wir sind nicht in erster Linie Vater von 4 Kindern oder Mutter von 6 Kindern. Wir sind in erster Linie Diener des einen Kindes. Vielleicht hast du während der Predigt gedacht, ich habe keine Kinder oder ich habe nicht so viele Kinder. Ich habe vielleicht gar keinen Ehegatten oder es ist vielleicht schon zu spät. Ich hätte Kinder bekommen können, aber jetzt ist vorbei, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Ja, bin ich von Gott nicht so gesegnet? Bin ich von Gott nicht so geliebt? Ist der 6 Kinder hat mehr geliebt als ich? Nun, auch wenn Kinder ein Segen sind, messen wir nicht Gottes Liebe zu uns daran, ob oder wie viele Kinder er uns schenkt. Seine Liebe messen wir daran, dass er uns sein Kind schenkt. Wie heißt es in Jesaja 9, Vers 5? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das ist das eine Kind, das wirklich zählt. Das ist das Kind, das die Antwort ist auf die Frage, wie sehr liebt mich Gott, wie sehr segnet mich Gott. Jesus, Gottes eingeborener Sohn, den er hingegeben hat für uns, damit er stirbt für uns, um uns zu erlösen. Und alle Kinder nützen dir nichts, wenn du ihn nicht hast. Und seht ihr, das ist der große Segen von Kinder. Segen, Kinder bringen so viel Segen, so viel Hoffnung, aber dieses eine Kind bringt den größten Segen und die größte Hoffnung. Durch Jesus baut Gott das eine wahre Haus, seinen heiligen Tempel, die Gemeinde. Durch Jesus bewacht er die eine wahre Stadt, das himmlische Jerusalem, sodass nichts Böses zu ihren Toren eingehen kann. Das ist das Kind, das mehr zählt als alle anderen Kinder. Dieses Kind musst du haben. Wenn du noch nicht glaubst an dieses Kind, wenn du noch nicht glaubst an diesen Sohn, dann komme heute zu ihm und erlebe, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr Gott dich segnet in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.